14 Jahren fiel mir so in der Vorbereitung ein, war ich das erste Mal mit Gruppen aus dem Ausland. Das passiert so einmal im Jahr. Als Referent ist man jetzt nicht ständig unterwegs, zumindest nicht im Ausland. Das ist dann schon eher hier in Deutschland. Und da ist es dann noch nicht ganz so gefährlich, was auch immer man von den deutschen Gemeinden denken mag. Aber da ging es nach Nigeria. Und es war für mich ja nun alles total neu. Ich war sehr gespannt. Ich wusste, da ist viel Schlimmes passiert. Da hat es eine Menge Gewalt gegeben. Christen sind ums Leben gekommen. Kirchen sind niedergebrannt, zerstört worden. Und ich wusste nicht so ganz, was mich da erwarten würde. Und auf dem Flug, weiß ich noch, man muss sich ja dann vorbereiten, vielleicht muss man ja doch irgendwo mal was sagen, das war alles nicht so ganz klar, vielleicht keine Predigt, aber vielleicht doch zumindest irgendein Wort der Ermutigung oder so, wenn man da hinkommt in so eine Situation, dann muss man ja vorbereitet sein. Und ich las das Buch des Propheten Habakuk. Und das hat mich vor kurzem ganz neu angesprochen. Ich habe dieses Jahr, bin gerade in so einem Bibelleseplan, wo man chronologisch vorgeht, und so manche Zusammenhänge werden da ein bisschen anders deutlich, als wenn man die Bibel jetzt von vorn nach hinten liest. Und gerade so diese Zeitspanne, als Israel ins Exil gegangen ist, so das Ende dieser Zeit, wo die einen König den anderen ablöste und einer gottloser als der andere mit so ein paar Ausnahmen, da kann man ja schon verzweifelt werden, so geht es mir regelmäßig, wenn ich das lese. Und irgendwann kam dann das Exil, die Wegführung nach Babylon. Das kann man so alles, wenn man so ein bisschen mit der Bibel vertraut ist, theologisch einordnen. Ich kann dann noch nicht mal genau die Jahreszahlen oder so diesen großen Überblick, den habe ich nicht mal so in Reihenform, aber ich bin da so eingetaucht in diese ganze Dramatik, was das damals fürs Volk Israel bedeutet hat. Und wir leben ja auch in nicht ganz undramatischen Zeiten, will ich mal sagen, wo vieles erschüttert wird, wo vieles aus den Fugen gerät, wo wir an vielen Stellen Unsicherheit erleben, auf weltpolitischer Ebene. Und ich glaube, da hat uns der Prophet Habakuk und auch die Situation, in der das Volk Israel damals war, eine ganze Menge zu sagen. Und heute geht es noch nicht um die große Politik, sondern es geht um unsere Glaubensgeschwister. Und die erleben ja nun, manche von ihnen tagtäglich, allergrößte Not. Und ich glaube, je unsicherer die Situation auch bei uns hier wird, auch wenn das alles noch sehr weit weg ist, desto leichter fällt es uns vielleicht sogar, uns mit ihnen zu identifizieren, weil wir wissen, das Leben ist begrenzt. Wir haben nicht alles unter Kontrolle. Wir können nicht genau sagen, wie das so weitergeht. Oder manches, was so sicher schien, ist dann doch nicht mehr ganz so sicher. Und ich möchte ein paar Punkte herausgreifen aus diesem Buch Habakuk. Einfach ein paar Verse, ist ja nicht sehr lang. Und das habe ich mal so als Überschrift gewählt, durch dick und dünn, Gott trägt. Und die Situation, in die Habakuk reinkam, war ja noch bevor die Lage vollständig eskalierte in Israel, hat Gott ihm schon den Blick dafür geöffnet, was passieren würde. Das eine war die Ungerechtigkeit in seinem eigenen Volk, an der er sehr gelitten hat, was da alles an Unmoral, an Gesetzesübertretungen einfach so passierte, scheinbar ohne, dass Gott das groß registrierte oder zumindest hat er nicht eingegriffen. Und dann hat Gott ihm erstmal gesagt, was geschehen wird. Dass die Babylonier kommen würden. Und Habakuk war zutiefst erschüttert, weil er wusste, was das bedeutet. Wir haben heute einen Fernseher, wir können uns die Szenen aus der Ukraine angucken. Und auch das ist ja schon manchmal mehr, als wir ertragen können, wenn man da wirklich so reintaucht, auch durch das, was da an Berichterstattung kommt, in persönliche Schicksale, in das, was Menschen erlebt haben oder noch erleben. Aber ich glaube, Habakuk wusste auch sehr, sehr genau, was das bedeuten würde, wenn die Babylonier kommen. Und er sagt hier im zweiten Kapitel, ich lese das mal vor: Herr, bist du nicht von alters her ein heiliger oder mein heiliger Gott? Nein, wir werden nicht sterben. Herr, du hast die Babylonier dazu bestimmt, dein Strafgericht an uns zu vollstrecken und uns zu züchtigen. Aber deine Augen sind doch zu rein, als dass sie Böses mit ansehen könnten. Und du erträgst es nicht, wenn Menschen gequält werden. Warum aber siehst du jetzt dem Tun dieser Verräter zu? Warum schweigst du jetzt, wenn durch diese Räuber andere vernichtet werden, die doch gerechter leben als sie? Habakuk kam damit nicht zurecht. Er wusste, was da auf uns zukommt, das sprengt alle Dimensionen von dem, was wir bis jetzt erlebt haben. Dass wir dermaßen schrecklich und gewalttätig und unerträglich werden, das kann Gott doch nicht zulassen. Wir sind doch immer noch Gottes Volk. Erstmal hat er sich darüber aufgeregt, was alles geschieht, wie ungerecht das Volk ist. Aber jetzt, angesichts dieser Bedrohung, war das alles vergessen. Und er hat mit Gott gerungen. Er hat gesagt, Herr, du bist doch mein heiliger Gott, bist du nicht von alters her, als Frage, bist du nicht von alters her mein heiliger Gott? Was ist los mit dir, Gott? So könnte man es umschreiben. Und dann auch dieses, aber deine Augen sind doch zu rein, überleg doch mal, Gott, was du da ankündigst, das darf doch gar nicht geschehen, das kannst du doch gar nicht mehr angucken, weil du doch der Heilige bist, weil du doch rein bist. Ich könnte jetzt dazu fügen, auch aus unserer Sozialisation, weil du doch der liebende Vater bist, kann das doch nicht sein. Wie kannst du das zulassen, dass deine Kinder sowas erleiden, eine solche Verfolgung, dass nicht nur Kirchengebäude zerstört werden, dass Menschen persönlich Leid erleben in unvorstellbarer Weise. Wie kannst du das ertragen? Und ich glaube, es ist manchmal gut, dass wir uns daran erinnern, dass Gott mit unseren Gefühlen zurechtkommt, viel besser als wir selber. Und dass Gott sich manchmal sogar wünscht, weil er ja sowieso weiß, was in uns drinsteckt, ganz tief, auch das besser als wir selbst, dass wir das rauslassen. Ob es unser eigenes Leben betrifft, ob es Situationen in unserem Umfeld betrifft, ob es verfolgte Christen betrifft, dass wir Gott vielleicht die Wut, die da ist, ich kenne das. Wenn ich manchmal mit so Situationen konfrontiert werde, und ich werde nachher noch manches erzählen, selbst wenn ich nicht so nah dran war, auch auf die Entfernung, wenn ich das lese, wenn ich das höre, denke ich, das kann doch nicht wahr sein. Und dann gebrauche ich mitunter Worte, die würde ich hier nicht wiedergeben. Ich weiß, Gott kommt damit klar. Und ich glaube, Gott wünscht sich so sehr, dass wir unser Herz aufmachen vor ihm. Mit all den Dingen, die man als Christ vielleicht gar nicht darf. Wütend sein, ärgerlich sein, schimpfen, Worte gebrauchen, die irgendwie nicht sich gehören für Christen oder wie auch immer. Ja, in Gottes Gegenwart dürfen wir das machen. Und ich glaube, das hat auch die Propheten, das hat Habakuk ausgezeichnet, dass er gerungen hat damit. Dass er gesagt hat, Gott, das kann doch wohl nicht wahr sein. Abraham war auch so jemand. Da ist Raum für Anklage, für Verzweiflung, für ja sogar für Unglauben. Gott kommt damit zurecht. Womit er schlecht zurechtkommt, ist, wenn wir versuchen, ihm irgendwas vorzumachen. Klar, er kommt auch damit zurecht, aber dann wird es schwierig, für uns in erster Linie. Aber es ist so gut, wenn wir damit offen vor Gott sind. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Zugang, auch wenn man sich mit verfolgten Christen, mit so einem nicht ganz einfachen Thema beschäftigt. Wir müssen nicht alle Antworten haben. Wir dürfen Gott alle Fragen stellen. Aber wir dürfen damit auch knabbern und Gott das hinlegen. Ein zweiter Punkt. Dann arbeitet sich Habakuk so ein bisschen mit Gott durch und Gott sagt ihm, was dann alles kommen wird, und Habakuk reagiert darauf und sagt, na gut, wie heißt es hier, ich will meinen Posten auf dem Wachturm einnehmen und Ausschau halten. Dort will ich abwarten, was der Herr zu mir sagt und wie er auf meine Klage antwortet. Da antwortete mir der Herr und sagte, was ich dir jetzt zeigen werde, sollst du säuberlich auf Tafeln schreiben, damit es jeder mühelos im Vorbeigehen lesen kann. Denn das, was du siehst, wird erst zu einer bestimmten Zeit eintreten. Aber du kannst dich darauf verlassen, dass es eintrifft, auch wenn es eine Weile auf sich warten lässt. Du kannst darauf zählen, denn es ist keine Täuschung. So wichtig, dass wir Gott entdecken. Das ist mir auch so ein großes Anliegen, wenn ich in Gemeinden reingehe, wenn ich von Verfolgung berichte, wenn dann auch Sachen dabei sind, die eben nicht leicht verdaulich sind. Das Ziel ist nicht, Menschen zu schockieren. Ja, ich versuche das auch mal so zu verpacken, dass es irgendwie noch erträglich ist. Also keine Sorge. Mein Ziel für mich und auch für euch heute Morgen ist, dass wir Gott entdecken. Dass wir uns wie Habakuk, das ist ja wahrscheinlich im bildlich gesprochen gemeint, dass er sich auf den Turm stellt und sagt, na gut, dann will ich mal sehen, Gott. Du hast hier geredet, du bist scheinbar mittendrin, du hast die Kontrolle nicht verloren. Ich verstehe das für alles nicht mehr, aber dann will ich doch mal sehen, was du hier tust. Wie das alles einzuordnen ist. Ich halte einfach Ausschau nach dir, ob ich dich finden kann, ob ich dich sehen kann, ob ich dich hören kann, ob ich irgendwie wahrnehmen kann, wo du hier zu finden bist in all dem Elend, was mich überfordert. Und dann redet Gott, dann antwortet er und er sagt, ich zeige dir jetzt ein paar Dinge. Aber es geht leider nicht so schnell, wie du dir das wünschst. Das heißt aber nicht, dass das nicht zuverlässig so sein würde, dass diese Dinge, die ich dir jetzt sage, nicht auch so kommen würden. Und das ist für mich auch so ein faszinierender Punkt gewesen. Lesen wir auch in anderen Propheten in dieser Zeit, noch bevor die Babylonier da waren, bevor es so richtig krachte und das ganze Elend sich entfaltete, gab Gott ihnen schon eine Perspektive über diese Zeit des Exils hinaus, über diese Zeit des Unglücks, des Elends, des Krieges hinaus. Gott hat ihnen schon Dinge vorhergesagt, wunderbare Dinge, wie es irgendwann mal wieder sein wird, wie er sein Volk wiederherstellen wird, was für ein Friede, eine Freude, ein Reichtum herrschen wird. Aber davor ging es erst ganz nach unten. Und Gott gibt uns einen Ausblick, immer wieder in seinem Wort, in der Bibel, gibt er uns sehr viele Ausblicke. Und wir sind manchmal ganz schön ungeduldig. Auch damit kommt Gott übrigens zurecht. Aber damit haben wir zu kämpfen, dass die Dinge eben nicht so schnell geschehen. Dass wenn wir beten und wenn wir 2-mal, 3-mal, 10-mal für eine Sache beten, und dann geschieht es immer noch nicht. Wo ist Gott dann? Warum dauert das so lange? Hast du nicht zugesagt? Betet und es wird euch gegeben. Und dann finde ich sogar eine Stelle, da heißt es, wenn der Sohn des Menschen den Glauben finden wird, das wird Gott gar nicht lange hinauszögern. Da können wir alle möglichen Beweisführungen gegen Gott ins Feld führen und sagen, Herr, du hast doch gesagt. Ich glaube, Gott gefällt das sogar. Und trotzdem gilt, manchmal braucht es Zeit. Und wir dürfen uns nicht festklammern an dem, wann endlich das eintrifft, was wir uns so sehr wünschen. Wann dieser unerträgliche Zustand aufhört. Sondern festklammern dürfen wir uns einfach nur an dem einen, der die Liebe, der die Wahrheit, der die Treue in Person ist. Gott ist zuverlässig. Er ist der Vater des Lichts. Wir haben heute Morgen viel vom Licht gesungen, bei dem keines Wechsels Schatten ist, der zuverlässig ist. Da gibt es nichts, so die verborgene, die dunkle Seite Gott, wo dann vielleicht doch irgendwie so der ein oder andere Abgrund ist, wo ich vielleicht doch nicht gemeint bin. Alle anderen, die irgendwie was erleben, ich bin nicht gemeint. Nein, Gott ist der Vater des Lichts und ist nur Licht und ist nur gut und ist nur treu. So schwer uns das vielleicht manchmal auch fällt zu glauben. Das war Habakuks Herausforderung und ist die Herausforderung eben auch für viele verfolgte Christen. Und dann brauchen sie Hilfe von Menschen, die an ihrer Seite stehen, die sie durchtragen, die da, wo sie dann eben keine Kraft mehr haben, wo sie sagen, ich sehe ihn aber nicht, ich finde ihn nicht, die dann sagen, ich bete für dich. Ich verstehe es ja auch nicht, aber ich bete für dich. Da kommen wir ins Spiel. Und ich erinnere mich an eine Situation, als jemand aus Nigeria zu Besuch war. Das war viele Jahre später, nachdem ich da gewesen war. Es hat ja dort eine Entführung stattgefunden. Chibok ist dem einen oder anderen vielleicht ein Begriff. Eine Ortschaft im Norden Nigerias, wo, ich glaube, wann war das jetzt? Ich habe das Jahr nicht mehr im Kopf. Es ist jetzt viele Jahre schon her, da wurde ein Überfall auf eine christliche Mädchenschule verübt und über 200 Mädchen wurden entführt, die allermeisten Christinnen. Und dann war über Jahre Ungewissheit. Über Jahre waren die einfach verschwunden. Dann gab es Lösegeldforderungen und es ist nicht viel passiert. Und irgendwann fing dann an, dass das ein oder andere Mädchen freikam. Und der Jakubo war hier, hat davon berichtet, als einer der betroffenen Väter. Eine herzzerreißende Situation. Wir haben auch gehört von Familien, die dann an Herz-Kreislauf-Erkrankungen gelitten haben. Eltern, die das kaum noch ertragen haben. Diese Ungewissheit, was mit ihren Töchtern ist. Und doch hat Gott sie durchgetragen. Und gibt es dann irgendwann Berichte, wo wir hören, wie Gott einzelne Menschen, Mädchen wieder zurückbringt, was er alles aus diesem Elend macht. Und es ist Zerbrochenheit da. Und doch entdeckt man, wie Gott mittendrin ist. C.S. Lewis hat mal gesagt, Gott flüstert in unseren Freuden. Er spricht in unserem Gewissen. In unseren Schmerzen aber ruft er laut. Scheinbar haben es Menschen, die wirklich in Not sind, oft so viel leichter, Gott wahrzunehmen und zu hören. Und dann, Überschrift gefällt mir ehrlich gesagt selbst nicht so gut, aber mir ist keine bessere eingefallen. Gehen wir mal ans Ende dieses Buches. Das ganze dritte Kapitel von Habakuk wird auch der Psalm Habakuks genannt. Und ich greife hier einfach einen kurzen Abschnitt raus, oder ihr könnt es ja selbst schon lesen. Als Habakuk irgendwann am Ende in all dem Elend sagt, okay, also es kommt viel Elend, doch auch wenn die Feigenbäume noch keine Blüten tragen und die Weinstöcke noch keine Trauben, obwohl die Olivenernte spärlich ausfällt und auf unseren Kornfeldern kein Getreide wächst, ja selbst wenn die Schafhürden und Viehställe leer stehen, das heißt, wenn all diese Anzeichen von Wohlstand, von Frieden, von Gottes Versorgung, das, was lebensnotwendig war, das war jetzt nicht das neueste iPhone, wonach wir uns vielleicht manchmal etwas sehnen, ja, ist ein bisschen plakativ, aber das sind ja alles diese Anzeichen, das brauchen sie zum Leben und das waren auch so die Anzeichen davon, dass Gott segnet, dass Gott für sie ist, dass es auch in der Landwirtschaft gut läuft, dass sie das dann auch genießen konnten. Und Habakuk sagt ja, auch wenn all das noch gar nicht oder auch nur sehr spärlich, die Olivenernte sehr spärlich ausfällt, wenn all das auch noch nicht so weit ist, will ich mich trotzdem über meinen Herrn freuen und will jubeln. Das ist schon eine ziemlich steile Ansage. Denn Gott ist mein Heil. Der Herr, der Allmächtige, ist meine Kraft. Mit ihm kann ich so sicher wie eine Gazelle über die Felsen springen und wohlbehalten die Berge überqueren. Die Berge, die Herausforderungen, die großen, unüberwindlichen, scheinbar unüberwindlichen Hindernisse. Das ist das Endergebnis von dieser inneren, schmerzhaften Reise Habakuks, zumindest was wir hier so aufgeschrieben haben, dass er sagt, auch wenn ich das jetzt noch nicht sehe, auch wenn ich ungeduldig bin, auch wenn ich mit manchem hadere und nicht gut damit zurechtkomme, aber irgendwann war er wieder an dem Punkt zu sagen, Gott ist mein Heil. Ich gucke nicht die ganze Zeit auf die Weinstöcke, auf die Olivenbäume, auf die Schafhürden, auf all das, woran ich festmache. Ja, jetzt segnet Gott. Jetzt ist er wieder gut zu mir. Jetzt habe ich es geschafft. Darauf gucke ich gar nicht. Jedenfalls nicht in erster Linie. Sondern das, worauf ich ganz bewusst meinen Blick richte, das ist Gott selbst. Er ist mein Heil. Er ist meine Kraft. Und wie real das für ihn ist, so schließe ich heraus mal, zeigt sich daran, dass er sagt, ich will mich freuen. Ich will jubeln. Und wenn man mitten in der Not ist, dann sind das keine Dinge, die einfach so passieren, die einem einfach so über die Lippen gehen. Und deswegen kam ich auch so drauf, dann zu sagen, also das ist ja zu schön, um wahr zu sein. Einfach wieder jubeln, einfach wieder sich freuen. Ja toll, wenn du wüsstest. Habakuk hat das durchlebt und kam an diesen Punkt. Es geht nur mit Gottes Hilfe. Aber ich habe oft genug verfolgte Christen getroffen, die schlimme Dinge durchlebt hatten und die dann wieder an diesen Punkt kamen, die lachen konnten, die bei Besuchen vormachen konnten, wie sie gefoltert wurden und einen Spaß dabei hatten, wo du dachtest, sind die jetzt völlig abgedreht. Aber Gott hat ihnen Heil geschenkt. Und sie haben das erlebt, was das bedeutet, wenn Gott wiederherstellt, wenn Gott Freude schenkt. Wenn noch nicht alles wieder gut ist und trotzdem diese Gewissheit, Gott ist mein Heil, Gott ist es, der mich satt macht. Gott ist es, der all meinen Mangel ausfüllt. Er allein, das kann kein Mensch machen. Das kann keine Gegenstände, nichts Materielles und nichts, was diese Welt mir zu bieten hätte. Gott allein kann mich satt machen. Aber wisst ihr, in diesem ganzen Prozess, bis man da ist, ist es so, so kostbar, wenn man Menschen an seiner Seite hat, die einen da durchtragen durch diese Zeiten, wenn man eben noch nicht so weit ist. Und es ist ja nicht so, dass verfolgte Christen alle automatisch standhaft wären. Es ist ja nicht so, dass niemand von denen seinen Glauben verleugnen würde, dass niemand von denen verzweifeln würde an diesem Elend oder zerbrechen würde oder, ich habe das kurz erwähnt, krank werden würde vor lauter Schmerz, weil die eigene Tochter irgendwo entführt ist und man sich gar nicht ausmalen will, was alles mit der jetzt geschieht. Das sind ja Abgründe, durch die Menschen durch müssen, die Gott ihnen warum auch immer nicht erspart. Und darum ist es so wichtig, dass sie nicht alleine sind. Und darum ist das Erste, was ich immer wieder höre, was wir immer wieder hören, wenn wir in diesen Ländern sind und die Christen fragen, was wünscht ihr euch denn, was braucht ihr denn? Bitte betet für uns. Lasst uns nicht allein. Tragt uns durch. Bitte betet für uns. Das ist manchmal schwer zu vermitteln in Deutschland, dass man als Missionswerk nicht in erster Linie kommt, um Spenden zu sammeln, sondern dass man kommt, um zu sagen, macht das, nehmt das ernst. Wenn ihr wüsstet, was ihr mit eurem Gebet anrichten könnt, im positiven Sinne, was ihr bewegen könnt, wie kostbar das ist, wie Gott das gebraucht, wenn man dann die Berichte, die Zeugnisse hört, die Rückmeldung, als ich im Gefängnis war, als ich gerade mitten im tiefsten Leid drin war, habe ich gemerkt, Gott stärkt mich. Da ist ein Trost oder gemerkt, ich bin nicht alleine. Ich weiß zwar nicht wer und wie, aber ich weiß, da sind Menschen, die stehen hinter mir. Gott macht das. So viele Berichte davon. Hinterher dann, an denen man ablesen kann, wie kostbar wirklich dieses Geschenk ist, was Gott uns macht, indem er sagt, ihr dürft bitten und es wird euch gegeben. Gilt auch für unsere eigenen Nöte, aber wie viel mehr, wenn wir unser Herz aufmachen und sagen, wir beten für unsere verfolgten Geschwister. Und das wollen wir nachher noch machen. Es wird noch einen Bericht geben, aber wir hören jetzt erstmal ein Präludium und dann geht's weiter.